41 Frauen und niemand weiß bisher, wer sie eigentlich sind. Die meisten von ihnen liegen seit Jahren, manche sogar seit Jahrzehnten anonym auf Friedhöfen. In schlichten Holzsärgen begraben. Bei vielen der Beerdigungen waren nicht mehr als eine Handvoll Menschen dabei.
Wir sprechen hier konkret über die Interpol-Kampagne Identify Me. Damit sollen Frauen identifiziert werden, die tot aufgefunden worden sind. Die meisten von ihnen sind ermordet worden. Die Polizei hat allerdings das Problem, dass sie nicht nur keinen Täter hat, sondern eben auch nicht den Namen dieser Frauen.
Und über diese Kampagne wollen wir heute sprechen. Konkreter noch über den Fall Eva Maria Pommer. Aber erstmal, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Mike, vielleicht nutzen wir als erstes mal die Chance, Danke zu sagen, oder? Wir haben in den letzten Tagen und Wochen so viele tolle Nachrichten, Kommentare, Bewertungen von euch bekommen. Das macht uns richtig glücklich, muss ich sagen. Dich auch, ne?
Ja, absolut. Die meisten von euch werden das wissen. Wir machen das alles hier komplett alleine. Also von der Idee über den Namen, Logo, Recherche, Produktion, den Schnitt, das Ganze hinterher nochmal nachproduzieren, also Postproduktion. In diesem Podcast steckt einfach wahnsinnig viel Arbeit, jede Menge Herzblut, wahnsinnig viel Liebe. Und dass ihr das offensichtlich spürt, das macht uns einfach wahnsinnig glücklich. Danke dafür.
Außerdem sorgt alles, was ihr da beitragt, ob das jetzt eine Bewertung oder ein Kommentar auf der Plattform ist, auf der ihr uns hört, oder auch eine Nachricht auf Instagram, alles sorgt dafür, dass wir das hier noch ein bisschen weitermachen können. Noch stemmen wir das Ganze nebenbei, aber wenn ihr am Start seid, können wir das Ganze vielleicht irgendwann ja noch ausbauen.
Wäre natürlich ein Traum, klar.
Also, vielen lieben Dank an euch und ja, das musste jetzt einfach erstmal raus.
Absolut.
Jetzt aber zum Thema der Folge. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von Identify Me gehört. Viele kennen diese Kampagne aber noch nicht und deswegen wollen wir jetzt darauf aufmerksam machen. Wir fassen deswegen die wichtigsten Infos als erstes zusammen, bevor wir dann gleich zu dem eher unbekannteren Identify Me-Fall kommen, auf den wir hier genauer eingehen möchten. Identify Me ist eine gemeinsame Initiative, und zwar von Interpol und mehreren europäischen Polizeibehörden, die 2023 an den Start gegangen ist. Ziel ist es da, wie gesagt, die Identität unbekannter toter Frauen aufzuklären.
Grund ist, es werden einfach nach wie vor viele, viele Frauen in Europa tot aufgefunden, ohne dass einfach jemals geklärt wird, wer ist diese Frau eigentlich und ohne Namen beziehungsweise ohne die Identität zu kennen, ist es einfach wahnsinnig schwierig, häufig sogar unmöglich überhaupt herauszufinden, was passiert ist und wer der mögliche Täter ist.
Richtig, die Kampagne soll deshalb, klar, also unbekannte Tote identifizieren, aber auch Hinweise aus verschiedenen Ländern bündeln oder auch Angehörige erreichen, die möglicherweise gar nicht wissen, dass ihre vermisste Verwandte in einem anderen Land gefunden wurde. Ich habe gerade schon gesagt, mehrere Polizeibehörden, genauer sind es 6 beteiligte Länder, nämlich Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien und Spanien.
Ja, die Kampagne ist 2023 gestartet. Initiator war die Polizei in den Niederlanden. Die hat sich 2022 mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung gesetzt. Und weil es eben grenzübergreifende Ermittlungen sind, haben sich die Kooperationspartner dann einfach Interpol noch mit ins Boot geholt, sagt Miriam Wenzel aus der Abteilung Öffentlichkeitsfahndung beim Bundeskriminalamt.
Da es ja eine internationale Kampagne sein sollte, haben wir mit den Niederländern und Belgien auch festgestellt, wir brauchen jemanden, der diese Kampagne auch international unterstützt und haben uns so Interpol mit ins Boot genommen, worüber wir sehr dankbar waren, dass sie diese Kampagne auch deutlich und intensiv unterstützt haben, nämlich indem sie sämtliche 22 Fälle aus den Belgien, Niederlanden und Deutschland auf ihre Webseite gestellt haben. Und nicht nur die Kampagne, auch alle 22 Fälle tatsächlich über Social Media beworben haben, sodass das tatsächlich weltweit veröffentlicht wurde.
Bei der ersten Kampagne sind also nur 3 Länder mit dabei gewesen. Die haben insgesamt 22 Fälle vorgestellt. 6 aus Deutschland, 7 aus Belgien und 9 aus den Niederlanden. Dabei haben die Kooperationspartner medial so ziemlich alles aufgefahren, was ging. Jeder Fall mit Bezug nach Deutschland ist hier bei Aktenzeichen XY gelaufen und auch in den Zeitungen hat immer wieder was dazu gestanden. Und das hat tatsächlich auch schon geholfen, findet Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des Bundeskriminalamts.
Wir haben mit der Kampagne zusätzlich auch ein großes mediales Interesse geweckt. Und das bedeutet, dass durch all diese Dinge die Chancen gestiegen sind, dass die Menschen sich interessieren, sich die Darstellung im Internet anschauen und sich irgendjemand hoffentlich an dieses Gesicht oder zum Beispiel an ein dargestelltes Schmuckstück oder an ein Detail eines Schmuckstücks erinnert. Also es besteht auch die Chance, dass Mitwisser sich nach so langer Zeit an die Polizei wenden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, anonym einen Hinweis zu geben. Insofern eröffnet die Kampagne eben die Möglichkeit, sehr viel Menschen und eventuell dadurch auch mehr potenzielle Hinweisgeber zu erreichen.
Die jeweiligen Polizeibehörden veröffentlichen die Fälle aus ihrem Land. In Deutschland macht das also zum Beispiel das BKA. Auf der Internetseite von Interpol findet ihr aber alle existierenden Fälle auf einen Blick. Da wird dann alles veröffentlicht, was bei einer Identifizierung helfen könnte. Also zum Beispiel Gesichtsweichteilrekonstruktion, Ergebnisse von Isotopenanalysen, Fotos von Schmuck oder Kleidung. Es geht um auffällige Tattoos oder Narben, aber auch Angaben zum geschätzten Alter, zur Größe oder zum Fundort.
Selina, du hast da gerade zwei Begriffe genannt, die wir vielleicht an der Stelle einfach mal kurz erklären müssen oder besser uns erklären lassen sollten. Gesichtsweichteilrekonstruktion, kurz GWA, und Isotopenanalyse. Ich glaube, damit kann vielleicht nicht jeder sofort was anfangen. Anja Allendorf vom BKA erklärt einfach mal ganz kurz, was diese GWA überhaupt ist.
Im Prinzip, soweit ich das als Polizeibeamtin grob beantworten kann, geht es darum, dass man in den Fällen, bei denen lediglich ein Skelett oder ein Schädel noch aufgefunden wurde, man versucht, das Gesicht oder auch den ganzen Kopf natürlich des Opfers wiederherzustellen. Da gibt es verschiedene Methoden und in unseren Fällen sieht man eben auch, dass verschiedene Methoden angewandt wurden. Da gibt es zum einen die Zeichnung. Und es gibt eine computergestützte Gesichtsrekonstruktion, also das Einscannen des Schädels mithilfe der Computertechnologie. Und es gibt eine Abformung des Schädels. Das heißt also, der Schädel wird abgeformt. Ich arbeite natürlich nicht am Originalschädel. Und auf diesen Schädel wird Modellierton aufgebracht. Jede dieser Methoden hat natürlich Vor- und Nachteile. Bei einer Zeichnung kann ich zum Beispiel nicht den ganzen Kopf sehen. Ich kann keine dreidimensionalen Bilder herstellen und das aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Das spielt ja manchmal auch eine Rolle. Die Grundlage für die Herstellung der Gesichtsweichteilrekonstruktion sind Untersuchungen und Messungen an lebenden Personen, aber auch an Verstorbenen, die im Ergebnis definiert haben, wie die Weichteildicke an bestimmten Punkten des Schädels ist. Dabei spielt auch eine wichtige Rolle, dass man den Schädel, also die Knochenmasse, vorher untersucht, eingehend untersucht, weil man dann im Ergebnis Rückschlüsse drauf hat, wie alt war das Opfer ungefähr, welches Geschlecht hatte das Opfer, welche Statur. Das ist für die Weichteilbeschaffenheit des Gesichtes ganz wichtig.
Es gibt übrigens eine Ausnahme bei dieser Gesichtsweichteilrekonstruktion. Aus Berlin ist ein Fall damit. Da ist eine Frau tot in einem Erdloch im Spandauer Forst gefunden worden. Das war im November 1988. Und die GWA, die damals gemacht worden ist, die ist noch auf dem Originalschädel gemacht worden. Es liegt möglicherweise daran, dass es die allererste Gesichtsweichteilrekonstruktion in Deutschland überhaupt gewesen ist. Jahre später hat man das dann einfach anders gemacht, aber ja, danach hat die Polizei dann mit eben diesen Abformungen gearbeitet. Die allererste Gesichtsweichteilrekonstruktion steht übrigens heute in der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin.
Und dann ist da ja noch die Isotopenanalyse. Auch die haben wir uns erklären lassen.
Eine Isotopenanalyse ist keine Routineuntersuchung. Ne? Die ist natürlich auch kostspielig. Das heißt, wenn es keine oder nur wenige neue erfolgversprechende Ermittlungsansätze gibt und ich auch all das, was ich habe an Materialien der Leiche, Fingerabdrücke, Zahnschema und so weiter, wenn das nicht zum Erfolg führt, bleibt mir eben diese kriminaltechnische Untersuchungsmethode. Da wird Körpergewebe untersucht, aber auch in versierten rechtsmedizinischen Instituten. Alle Chemiker und Experten auf dem Gebiet mögen es mir jetzt bitte verzeihen, wenn ich in der Beantwortung der Frage nicht alles chemisch korrekt darstelle. Aber was man vereinfacht sagen kann, ist, dass Isotope unterschiedlich schwere Atomarten eines Elements sind. Und bei der Isotopenanalyse wird der Anteil und die Zusammensetzung eben ganz bestimmter Elemente in möglichst unterschiedlichen Gewebeteilen der Leiche, da gehören auch Knochen, Zähne und so weiter dazu, untersucht und eben diese Anteile werden festgestellt. Das ist der Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Strontium und Blei. Und wenn man sich vorstellt, dass es in den vielen Ländern dieser Erde ganz unterschiedliche Zusammensetzungen des Bodens, des Wassers und der Luft gibt, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass in dem Körpergewebe der Menschen, die in diesen Ländern leben, sich ernähren, dass eben auch die Körpergewebe ganz unterschiedliche Anteile dieser Elemente haben. Dann gibt es aber noch zusätzlich in großen Ländern ganz unterschiedliche Gebiete. Da gibt es dann Großstädte, dann gibt es ländliche Gebiete in der Nähe vom Meer, vom Gebirge und so weiter. Und es gibt quasi Weltkarten, die immer weiter ergänzt werden und auf denen zum Beispiel die weltweite Verteilung von Kohlenstoffisotopenwerten oder auch von Stickstoffisotopenwerten in menschlichen Haarproben aufgeführt ist. Und das ist zum Beispiel die Vergleichsbasis zu den Isotopenanalysewerten des untersuchten Gewebes. Wir können also mit der Isotopenanalyse keine Beweise herstellen, sondern nur Hinweise. Also Hinweise darauf, auf die Herkunft, auf frühere Aufenthaltsorte zum Beispiel der toten Person oder auch Lebensgewohnheiten. Und da können wir unter Umständen neue Ermittlungsansätze durch die Isotopenanalyse gewinnen.
Diese Ergebnisse sind natürlich alle, wie gesagt, im Internet zu finden und zwar auf der Interpol-Seite. Für Identify.me gibt es eine eigene Landingpage mit allen Infos. Vielleicht erkennt ja jemand ein Schmuckstück zum Beispiel wieder oder besagtes Tattoo oder denkt, Moment mal, die Beschreibung, die passt doch auf eine Frau, die wir seit Jahren suchen. Und genau auf solche Hinweise hoffen die Ermittler. Und damit das überhaupt funktionieren kann, braucht es natürlich jemanden, der die Zusammenarbeit koordiniert. Und genau das hat ab der zweiten Kampagne dann Interpol übernommen. Die Organisation sorgt dafür, dass Informationen zwischen den beteiligten Ländern ausgetauscht werden und vermissten Fälle auch über Ländergrenzen hinweg abgeglichen werden können. Interpol gleicht allerdings nicht selbst vermissten Anzeigen ab. Über Ländergrenzen hinweg, das ist ja genau der Punkt. Also nur weil eine Frau in Deutschland gefunden wurde, muss sie nicht auch aus Deutschland stammen. Vielleicht sucht auch eine Familie seit Jahren in Frankreich, Spanien oder sogar außerhalb Europas nach ihr. Und genau deshalb richtet sich die Kampagne ausdrücklich nicht nur an Menschen in Europa, sondern weltweit.
Es gibt mittlerweile einen Fall, in dem genau das zutrifft, ne? Also eine der identifizierten Frauen kam damals aus Paraguay, ist nach Spanien ausgewandert und ist da tot aufgefunden worden. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis diese Frau dann identifiziert werden konnte. Aber man hat es eben hingekriegt, dieser Frau ihren Namen zurückzugeben. Das allerdings ist Teil der zweiten Kampagne gewesen. Und bevor wir über die zweite Kampagne sprechen, schauen wir uns vielleicht nochmal an, was ist denn eigentlich überhaupt so das Ergebnis gewesen? Wie zufrieden sind die Projektpartner überhaupt gewesen? Und da lässt sich dann einfach eben sagen, die erste Kampagne war aus Sicht der Partnerländer ein absoluter Erfolg. Lukas Eger aus der Abteilung Öffentlichkeitsfahndung liefert uns da einfach mal Zahlen, Daten und Fakten dazu.
Der erste Teil der Identify-Me-Kampagne hat unserer Meinung nach gezeigt, dass internationale Zusammenarbeit und die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu ersten Erfolgen führten. So ist die Identifizierung einer toten Frau in Belgien als Erfolg zu bewerten, besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass diese ohne die Veröffentlichung der Identify-Me-Kampagne mit hoher Wahrscheinlichkeit bis heute nicht identifiziert worden wäre.
Rita Roberts heißt die Frau.
Ja, es handelte sich bei dem Opfer um eine damals junge Frau, die im Februar 1992 ihre Heimat in Cardiff, Wales, also in Großbritannien, verließ. Und ihre Familie hörte zuletzt im Mai 1992 von ihr, Am 3.6., also ungefähr einen Monat später, wurde ihre Leiche dann in einem Kanal in Antwerpen, also in Belgien, aufgefunden. Tatsächlich war dieser Fall der einzige Fall, bei dem uns kein DNA-Material vorlag. Was jedoch sehr markant war, war ihr Blumentattoo am Unterarm. Und die mediale Berichterstattung im Zuge der Veröffentlichung der Kampagne durch die BBC in Großbritannien hat dazu beigetragen, dass ihre Verwandten in Wales dieses Blumentattoo tatsächlich erkannten und einen Hinweis zur Identität der Person bei der belgischen Polizei abgaben. Das Opfer konnte daraufhin als die 31-jährige Rita Roberts aus Cardiff identifiziert werden.
Die Identifizierung von Rita Roberts bleibt damals aber vorerst noch die einzige Identifizierung aus der ersten Kampagne. Die Hinweise zu den Fällen, die insgesamt eingehen, sind für die Ermittlerinnen und Ermittler allerdings Grund genug, eben einen zweiten Teil zu starten, sagt Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des BKA.
Insgesamt hat es tatsächlich über 1800 Hinweise gegeben, also für Deutschland über 1100 und knapp 700 für die belgischen und die niederländischen Behörden.
Als dann im Oktober 2024 die zweite Kampagne startet, sind auch Spanien, Italien und Frankreich mit dabei. Insgesamt sind es dann 47 Fälle und Stand Juli 2026 sind 6 Frauen identifiziert. In 2 Fällen sitzt schon ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft und in einem Fall hat der mutmaßliche Täter schon ein Geständnis abgelegt.
Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch einfach, warum geht's ausschließlich um Frauen? Also nach Angaben von Interpol gibt's eben in vielen Fällen relativ auffällige Gemeinsamkeiten. Einige der Frauen könnten migriert sein, andere möglicherweise Opfer von Menschenhandel oder von sexueller Ausbeutung. Wieder andere haben zuletzt ja doch relativ zurückgezogen gelebt oder hatten ganz einfach überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Familien.
Und genau deshalb ist ihre Identität häufig so schwer zu klären. Manche wurden nie als vermisst gemeldet und in anderen Fällen gibt es zwar eine Vermisstenanzeige, sie wurde aber nie mit einer unbekannten Toten in einem anderen Land in Verbindung gebracht. Aber wie gesagt, die Kampagne zeigt ja schon Erfolge. Wir haben es gerade erwähnt, 6 Frauen wurden schon identifiziert, teilweise auch, weil Angehörige oder Zeugen die veröffentlichten Informationen wiedererkannt haben. Und mit jedem Namen, der geklärt wird, bekommen nicht nur die Familien endlich Gewissheit. Oft eröffnen sich dadurch auch ganz neue Ermittlungsansätze. Denn wenn klar ist, wer die Frau war, dann lässt sich eben auch häufiger besser nachvollziehen, wie sie gelebt hat, wohin sie unterwegs war und möglicherweise auch, was ihr zugestoßen ist.
Und genau das ist der Fall in dem Fall, den ich euch hier einfach mal mitgebracht habe. Es gibt eben diesen einen Fall, der ganz, ganz deutlich zeigt, wie die Kampagne überhaupt funktioniert, wofür Identify Me steht. Und das Ganze habe ich für euch nochmal neu aufgearbeitet.
Mike hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr intensiv mit diesen Fällen beschäftigt und hat die Ermittlungen verfolgt, mit den Verantwortlichen gesprochen, sodass wir sehr detaillierte Informationen haben, die wir euch jetzt liefern können.
Rausgesucht habe ich einen Fall, Selina, du hast es erwähnt, der ist eher unbekannt, also jetzt im Vergleich zu anderen Identify-Me-Fällen. Es geht um einen Leichenfund in den Niederlanden. Die Polizei hat damals tatsächlich nicht viel mehr als eine tote junge Frau. Es gibt keine Zeugen, es gibt keine Hinweise auf die Identität und es gibt nicht mal eine eindeutige Todesursache. Es gibt zwar Anhaltspunkte, dass diese Frau aus Deutschland kommen könnte. Die Hinweise laufen dann aber jahrzehntelang ins Leere und durch Identify Me kommt dann eben wieder Bewegung in diesem Fall. Durch entsprechende Hinweise kann die Frau dann am Ende doch noch identifiziert werden und bekommt nach mehr als 20 Jahren ihren Namen zurück. Das ist also vielleicht einfach mal die Grobzusammenfassung, mit was wir es hier zu tun bekommen. Bevor wir anfangen, Selina, ich starte einfach mal mit einer Frage, die auf den ersten Blick vielleicht überhaupt gar nichts mit dem Fall zu tun hat. Kannst du dich daran erinnern, dass Griechenland 2004 Fußball-Europameister geworden ist?
Dunkel. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Riesenfußballfan, aber ich wusste ja, worum es heute geht und hab's mir angelesen. Deswegen weiß ich jetzt, 1:0 gewinnen die Griechen damals im Finale gegen Portugal. Mhm. Trainer der Griechen ist Otto Rehhagel, König mhm. Otto, wer kennt ihn nicht. Das ist sogar die zweite Begegnung, denn Griechenland und Portugal standen sich schon in der Gruppenphase gegenüber. Das Spiel ging 2:1 für Griechenland aus.
Stark.
Und es war ja das erste und einzige Mal, dass das Eröffnungsspiel einer EM auch das Finalduell war, ne?
Hut ab.
Ja, und während es für die Griechen ziemlich gut lief offensichtlich, lief es für Deutschland eher weniger gut in der Gruppenphase schon raus. 1:1 gegen die Niederlande, 0:0 gegen Lettland und 1:2 gegen Gruppensieger Tschechien. Also machen wir da mal einen Strich drunter, ne?
So, Frage jetzt natürlich, warum haben wir so ausführlich über Fußball gesprochen und warum sind wir hier so übel abgeschweift? Es ist ganz einfach der Tag. Der Tag, an dem die Griechen damals Fußballgeschichte geschrieben haben, ist genau der Tag, über den wir heute sprechen. Sonntag, 4. Juli 2004. Und mit genau dieser Fußballsensation versucht die Polizei dann eben später Erinnerungen zurückzuholen. Das ist eine übliche Methode. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sich eben auch Jahre und möglicherweise Jahrzehnte später an genau diesen Tag erinnern und einfach sagen können, was sie an diesem Tag gemacht haben. Der 4. Juli 2004 ist jetzt kein so richtig schöner Sommertag an der niederländischen Nordsee. Knapp 19 Grad, viele Wolken unterwegs, immer wieder Nieselregen, also mit Sicherheit kein Wetter, an dem man wahnsinnig gerne am Strand unterwegs ist. Und dementsprechend sind offensichtlich auch nicht so richtig viele Menschen unterwegs. Der Wind fegt da durch die Dünen der Gemeinde Wassenaar im Norden von Den Haag. Die Gemeinde gehört zur Provinz Südholland, liegt also unmittelbar an der Nordsee. Vielleicht das kurz zur Einordnung, knapp 27.000 Menschen leben da und im Sommer sind relativ viele Touristen da. Besonders in Deutschland ist die Region sehr, sehr beliebt.
Wir sprechen über Anfang Juli. Also vermute ich mal, da waren in Deutschland schon Sommerferien, ne? 2004?
Jein. Also 5 Bundesländer haben damals schon Ferien. Das sind Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Nordrhein-Westfalen hat zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Sommerferien. Warum betone ich NRW hier so explizit? Das liegt einfach daran, dass die wohl heißeste Spur der Polizei nach Nordrhein-Westfalen führt. Und an diesem 4. Juli 2004 findet ein Spaziergänger eine Leiche am Strand von Wassenaar. Der Mann wählt den Notruf, der Notarzt kann dann aber eben nur noch den Tod der Frau feststellen. Er geht davon aus, dass die Frau vielleicht seit ein paar Stunden tot ist. Unklar ist, wer die Tote ist, wie sie ums Leben gekommen ist. Das heißt also, der Notarzt ruft die Polizei dazu. Die Polizei sperrt dann eben den kompletten Strandabschnitt 93 ab. Der wird durchsucht, vielleicht irgendwie noch, um Gegenstände zu finden, die der Frau gehört haben. Eine Tasche oder irgendwie ein Portemonnaie mit einem Ausweis, irgendwie was, was dabei hilft, die Tote zu identifizieren. All das hat die Tote aber nicht dabei und dementsprechend hat die Polizei in den Niederlanden eben auch keine Ahnung, wer die Tote ist. Die Frau trägt weinrote Lackschuhe, mehrere Kleidungsschichten übereinander. Unter der weißen Fleeceweste von Kitaro trägt sie ein schwarzes Shirt von Lisa Campione, eine bunte Bluse mit Blumenmuster der Marke Scene, außerdem eine dunkelgraue Stretch-Jeans der Marke His und so eine Art Pyjama-Hose von Kalida. In den Haaren trägt die Frau ein graues Haarband. Um den Hals hat sie einen Wollschal und ein graues Fließstirnband. Dazu noch eine Sonnenbrille der Marke Apollo mit lila getönten Gläsern. Besonders auffällig ist ihre Uhr. Da sind 2 Katzen drauf. Eine auf dem Ziffernblatt und eine auf dem Armband. Vielleicht laden wir das einfach mal bei Instagram hoch.
Machen wir auf jeden Fall.
Das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, ja.
Bei der Beschreibung kommen einem ja sofort mehrere Fragen in den Kopf geschossen, ne? Also mhm. einmal, Lackschuhe sind jetzt nicht gerade Schuhe für den Strand.
Mhm.
Zweitens, warum trägt die Frau mehrere Schichten übereinander?
Mhm.
Und drittens, warum gleich 2 lange Hosen? Also wir haben ja gerade drüber gesprochen, bei fast 20 Grad.
Ja. Also am Anfang hat die Polizei natürlich überhaupt gar keine Erklärung dafür. Immerhin weiß sie noch nicht mal, wer die Tote ist. Insgesamt schätzt sie die Kleidung als doch eher unpassend für einen Strandspaziergang ein. Und weil sie eben keine persönlichen Gegenstände bei sich hat, schließt die Polizei auch einen Raubüberfall nicht aus. Auch wenn es erstmal äußerlich keine Anzeichen für einen Angriff oder für irgendeine Gewalteinwirkung gibt. Möglich wäre natürlich auch, dass die Frau überhaupt gar nicht am Strand gestorben ist, sondern von irgendwem dahin transportiert und einfach abgelegt worden ist. Eine andere Erklärung wäre ganz einfach das raue Wetter am Strand. Es sind zwar fast 20 Grad an diesem Tag, ja, die fühlen sich durch den heftigen Wind aber deutlich kühler an. Und das könnte dann eben auch eine Erklärung für diese vielen Kleidungsschichten sein, falls die Unbekannte tatsächlich freiwillig am Strand war und möglicherweise einen Unfall hatte oder es einen medizinischen Notfall gab. Die Polizei ermittelt also hier, das betont sie immer wieder, wenn sie nicht so richtig sich festlegen will, in alle Richtungen und schließt erstmal nichts aus.
Also ja, ich bin auch eine mega Frostbeule. Aber zwei Hosen übereinander bei knapp 20 Grad, man kann es zumindest mal merkwürdig nennen.
Ja, absolut. Also für mich klang das auch erstmal ziemlich ungewöhnlich. Ich bin im Sommer meistens ja doch mit einer kurzen Hose unterwegs, das Ganze bei Wind und Wetter. Aber solange die Polizei eben nichts anderes beweisen kann, muss sie das eben auch mit in Betracht ziehen, dass die Frau sich freiwillig für dieses Outfit entschieden hat, um eben an den Strand zu gehen.
Die Ausgangssituation für die Polizei ist, einfach gesagt, schlecht.
Ja.
Aber nochmal kurz zur Uhr mit den Katzen drauf, weil die war ja doch recht auffällig, ne? Was das für eine Uhr ist, das kann die Polizei dann auch recht schnell ermitteln.
Ja, absolut. Das ist ein Werbegeschenk gewesen. Diese Uhr gab es damals gratis dazu, wenn du Tierfutter einer bestimmten Marke gekauft hast. Es liegt also nahe, dass die Frau Haustiere hat, höchstwahrscheinlich eben Katzen. Ich sag mal so, wenn du Hunde hast, dann trägst du, glaube ich, keine Uhr mit Katzenmuster drauf. Die Polizei schließt aber eben auch nicht aus, dass die Frau die Uhr möglicherweise einfach aus praktischen Gründen getragen hat.
Das war jetzt alles noch nicht wirklich zielführend. Es gibt aber noch einen anderen Fund, der ja erstmal ein bisschen vielversprechender zu sein scheint.
Ja, genau. Also in der Jackentasche der Toten entdeckt die Spurensicherung drei Schlüssel. Zwei davon sind schon ziemlich rostig. Einer ist von einer deutschen Firma hergestellt worden. Das ist also zumindest mal ein erster konkreter Ansatz. Der bringt der Polizei deutlich mehr als das Obduktionsergebnis.
Die ergibt nämlich leider nicht so viel. Die Rechtsmediziner können ja keine genaue Todesursache feststellen.
Nee, und genau das ist das Problem. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gibt es nicht. Keine Schnitt-, Stich- oder Schlagverletzungen, Drogen, Tablettenrückstände oder Gift werden im Körper und im Blut eben auch nicht gefunden. Herzversagen schließen die Rechtsmediziner in den Niederlanden auch aus. Das heißt also, die Polizei kann hier wirklich gar nichts ausschließen. Es könnte ein Verbrechen gewesen sein, das bisher aber einfach nicht nachweisbar ist. Es könnte ein Unfall sein, ein Suizid, ein medizinischer Notfall oder eben eine natürliche Todesursache. Im Film, der im Januar 2025 bei Aktenzeichen XY ungelöst gelaufen ist, wird das sehr, sehr deutlich. Da sagt der zuständige Pathologe wörtlich und ich zitiere: Ehrlich gesagt war ich selten so ratlos wie heute. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie diese Frau gestorben ist. Zitat Ende. Die einzigen Angaben, die die Pathologen tatsächlich machen können, sind ein paar Infos zu körperlichen Merkmalen. Die Tote ist 1,68 groß, relativ sportlich, eher gepflegt. Das Alter schätzen die Forensiker auf 30 bis 50 Jahre. Konkreter wollen sie sich nicht festlegen. Das heißt, das Geburtsjahr liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 1954 und 1974. Die Frau hat blonde Haare, helle Haut, blaue Augen, dürfte in etwa 60 Kilo gewogen haben. Es gibt ein paar Narben, die relativ auffällig sind. Die Zähne sind umfangreich erneuert worden, heißt es. So steht es jedenfalls im Obduktionsbericht. Die Anfrage bei Zahnärzten in der Region ist allerdings komplett negativ. Es gibt keinen Treffer in irgendeiner vermissten Datenbank in den Niederlanden und auch internationale Datenbanken, die dann später abgefragt werden, liefern keine Übereinstimmung.
Das ist ein totaler Albtraum für jeden, der am Fall mitarbeitet, ne?
Mhm.
Du hast in dieser Situation ja wirklich so gut wie gar nichts, was dich irgendwie weiterbringt.
Nee, und genau das ist das Problem. Immerhin wissen die Ermittlerinnen und Ermittler, die Schlüssel kommen höchstwahrscheinlich aus Deutschland, zumindest einer davon. Das ist die Information. Damit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler dann eben über den Hersteller. Der schaut sich das Ganze dann an und teilt eben mit, dass dieser Schlüssel, um den es geht, 1999 angefertigt worden ist und an eine Firma aus Bottrop im Ruhrgebiet ausgehändigt worden ist. Die Prägung wird auch konkret benannt. Das ist H-348-200. So, hier endet die Spur dann allerdings. Ganz einfach, weil das Unternehmen aus Bottrop nicht mehr nachvollziehen kann, wer diesen Schlüssel bekommen hat. Das liegt an einem Großbrand. Dieser Großbrand hat das Archiv komplett zerstört und damit dann natürlich eben auch sämtliche Personalakten vernichtet. Zum damaligen Personalstamm der Firma gehört die Frau offensichtlich nicht. Das kann ausgeschlossen werden. Diese Spur wird damit also erstmal für fast 2 Jahrzehnte kalt.
Das ist so bitter.
Ja.
Da weiß die Polizei schon, in welchem Betrieb die Frau höchstwahrscheinlich gearbeitet hat und kann trotzdem nichts machen, weil wegen eines Brandes dann nicht mehr nachvollziehbar ist, wer damals dort gearbeitet hat.
Mhm.
Krass.
Absolut. Die Polizei in den Niederlanden schaut sich dann also die Kleidung der Toten nochmal ein bisschen genauer an. Das ist auch der Grund, warum ich gerade die Marken genannt habe, die sie getragen hat. Die Kleidung bringt Verbindungen nach Deutschland und in die Schweiz, aber auch das bringt am Ende nicht den erhofften Erfolg. Im Laufe der Jahre entwickelt sich dann aber die Kriminaltechnik weiter und die Polizei in Wassenaar gibt eine, wir haben es gerade angesprochen, Isotopenanalyse in Auftrag.
Soll ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht ganz grob nochmal, damit wir in Erinnerung rufen, was eine Isotopenanalyse ist?
Ja, unbedingt.
Also das ist ein Verfahren, mit dem Wissenschaftler Hinweise darauf bekommen können, wo ein Mensch wahrscheinlich gelebt oder was er über längere Zeit gegessen oder auch getrunken hat. Das geht eben, weil, das haben wir uns ja erklären lassen, Wasser und Nahrung winzige chemische Spuren im Körper hinterlassen. Zum Beispiel in Zähnen oder auch in den Knochen. Und analysiert man diese Spuren, dann lassen sich eben Rückschlüsse auf die Herkunft oder darauf ziehen, in welcher Region eine Person früher gelebt hat. Das nur noch mal ganz knapp, grob.
Ja, das Ergebnis dieser Analyse ist dann auch irgendwann da. Die unbekannte Tote könnte in Osteuropa geboren und aufgewachsen sein und sie könnte in den letzten 5 Jahren ihres Lebens irgendwo in Deutschland oder in den Niederlanden gelebt haben. Die zweite Annahme stellt sich später als richtig heraus. Die Spur Richtung Osteuropa ist nachweislich falsch. Das hat mir die zuständige Polizei in Recklinghausen bestätigt. Die Polizei in Recklinghausen ist auch für Bottrop zuständig. Und da gibt es dann eben 2025 den entscheidenden Hinweis und eben den Treffer.
Man muss aber dazu sagen, ohne diese Kampagne Identify Me wäre das mit Sicherheit gar nicht erst zustande gekommen. 2024 hat die Polizei in Wassenaar nämlich immer noch keine Hinweise, wer die Tote sein könnte. Also 20 Jahre nach dem Tod der Frau. Der Fall wird also Teil der Kampagne Identify Me. Der Fallname, die Frau mit den deutschen Schlüsseln.
Und weil es eben diese eindeutige Verbindung nach Deutschland gibt, läuft der Fall dann eben auch bei Aktenzeichen XY ungelöst. Ich habe es vorhin gesagt, sämtliche Fälle mit Verbindung nach Deutschland sind damals bei XY gezeigt worden und so eben auch die Frau mit den deutschen Schlüsseln. Während die Sendung noch läuft, melden sich mehrere Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber im Studio und beim Bundeskriminalamt und das bringt die Ermittlungen dann eben wieder ins Rollen. Im Oktober 2025 melden die Behörden dann den Durchbruch. Die Frau mit den deutschen Schlüsseln heißt Eva Maria Pommer. Sie war im Juli 2004 35 Jahre alt und hat in Bottrop gelebt. Wie es genau dazu gekommen ist, das hat mir Ramona Hörst, die erste Polizeihauptkommissarin beim Polizeipräsidium Recklinghausen, erklärt.
Nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY hat sich eine Frau erinnert, dass eben diese verstorbene Mutter von Eva Maria Pommer immer davon gesprochen hat, dass sie ihre Tochter vermisst hat. Und auch das war eben ein wertvoller Hinweis. Aus den Niederlanden heraus sind dann auch Ermittlungen angestrengt worden. Gab es noch weitere Verwandte? Da sind wir dann eben auch mit eingebunden worden in diese Ermittlungen. Und das hat dann schließlich auch dazu geführt, dass wir weitere Anverwandte ermitteln konnten. Und dann wurde eben dieser DNA-Abgleich gemacht, der dann auch schließlich dazu geführt hat, die Tote nach 21 Jahren zu identifizieren.
Am Ende bringt eben der DNA-Abgleich mit Halbbrüdern von Eva Maria Pommer den Durchbruch. Damit ist zumindest mal klar, wer die tote Frau ist. Die eigentlichen Ermittlungen gehen jetzt aber natürlich erst so richtig los. Die Todesursache ist ja nach wie vor unklar. Die Polizei in Recklinghausen bestätigt nach der Identifizierung, dass Eva Maria Pommer in Bottrop tatsächlich als vermisst gemeldet worden ist. Warum das nicht schon früher zu einem Treffer geführt hat, das besprechen wir vielleicht gleich nochmal ganz in Ruhe. Die Vermisstenmeldung ist jedenfalls vom Spätsommer 2004.
Also es war wohl so, dass die Mutter sich eben gesorgt hat, weil sie keinen Kontakt dann mehr herstellen konnte zu ihrer Tochter und dann selbstständig eben in diese Wohnung gegangen ist und dann dort eben auch die Handtasche mit den Ausweisen dort aufgefunden hat. Wenn man jetzt natürlich dann eben auch überlegt, wenn jemand vielleicht längerfristig verreisen will oder so, nimmt er üblicherweise eben seine Ausweise mit. Das wäre eine normale Vorgehensweise. Insofern haben wir das eben auch einfach mal mit aufgenommen, weil das ist eben schon was, wo man sagt, okay, wer eine Reise machen möchte, nimmt im Regelfall eben solche persönlichen Gegenstände mit.
Und damit haben wir dann natürlich auch den Grund, warum kein Ausweis, keine Handtasche, einfach rein gar nichts in den Niederlanden gefunden worden ist.
Ja, absolut richtig. Die Handtasche mit den Ausweisen und mit dem Portemonnaie ist ganz einfach noch in der Wohnung gewesen. Warum sie diese Gegenstände nicht dabei hatte, das ist bis heute unklar. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Es gibt ganz einfach keine Zeugen, die gesehen haben, wie die 35-Jährige in den Niederlanden unterwegs gewesen ist, wie sie hingefahren ist, ob sie mit irgendwem zusammen dahin gefahren ist, wie lange sie da gewesen ist. Die Polizei sagt, es gibt erste Hinweise, dass Eva Maria Pommer wohl häufiger in den Niederlanden Urlaub gemacht hat. Ob das aber richtig ist und wenn ja, wie oft sie bisher da gewesen ist, wann und wo, das alles ist bis heute noch unklar. Das Polizeipräsidium Recklinghausen versucht heute tatsächlich immer noch an Infos über das Leben von Eva Maria Pommer zu kommen. Mittlerweile hat die Polizei aber immerhin ein kleines bisschen was zusammentragen können.
Ja, also über Eva Maria Pommer haben wir mittlerweile herausfinden können, dass ihre Eltern beide verstorben sind. Sie hat eben zwei Halbbrüder und darüber lief ja auch die Identifizierung, dass man eben da über diesen DNA-Abgleich eben noch ermitteln konnte, dass das eben auch Verwandte von ihr waren. Was uns tatsächlich aber auch noch nicht ganz klar ist, mit wem hat sie sonst viel zu tun gehabt, welchen Freundeskreis hatte sie, was hatte sie für Lebensgewohnheiten. Das sind natürlich jetzt auch Fragen, die nach 21 Jahren auch vielleicht schwer zu beantworten sein werden. Deshalb sind wir auch noch mal ganz aktiv bei uns in die Öffentlichkeit gegangen und haben ja auch insbesondere hier unsere Bottropper Bevölkerung gefragt, wer kennt sie vielleicht noch von früher, wer kann sich an sie erinnern. Wir haben auch dieses Bild nochmal mit veröffentlicht, eben mit diesen Fragen. Und wir haben einige wenige Hinweise bislang bekommen, die uns zumindest einige unserer Fragen beantworten konnten. Ob das jetzt uns in den Ermittlungen weiterhilft, wie sie damals tatsächlich zu Tode gekommen ist, warum sie in den Niederlanden gefunden wurde. Das sind alles Fragen, die wir im Moment eben noch nicht beantworten können.
Das heißt, die genauen Lebensumstände sind genauso unklar wie tägliche Routinen. Was die Polizei weiß, ist, dass Eva-Maria Pommer im Sommer 2004 35 Jahre alt war. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Sie ist in Bottrop geboren und war da auch gemeldet, als sie gestorben ist. Gewohnt hat sie in der Bodenstraße und zwar schon etwas länger. Da hofft die Polizei natürlich, dass sich vielleicht frühere Nachbarn an sie erinnern und ein bisschen was zu ihren Lebensumständen sagen können.
Mhm. Sie hat damals allein gewohnt. Sie soll Sport in einem Sportverein gemacht haben, soll da auch relativ aktiv gewesen sein. Welcher Verein das war, ist bis heute aber unklar. Eva-Maria Pommer hatte einen Schwerbehindertenausweis. Welche Beeinträchtigung das konkret gewesen ist, das ist noch unklar. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass es eine Hörbehinderung gewesen sein könnte. Das ist aber eben auch noch nicht bestätigt. Das persönliche Umfeld von ihr ist unklar, also Freunde, Bekannte etc. Bei all diesen Dingen braucht die Polizei heute immer noch Hinweise.
Also es ist so, dass wir jetzt versuchen, jeden Strohhalm zu ergreifen, um jetzt nach so vielen Jahren eben auch noch weiter ermitteln zu können, um noch weitere Informationen zu bekommen. Ob uns diese Informationen nachher bei der Ermittlung der Todesursache dann auch noch helfen und wirklich die letzten Tage zu konstruieren, ob uns das da noch weiterhilft, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber an der Stelle sagen wir, da ist wirklich erstmal jeder Hinweis für uns kann von Interesse sein. Und dann prüfen wir eben, was bedeutet das für die Ermittlungen und bringt uns das dann weiter.
Und weil die Polizei natürlich immer noch ermittelt, teilen wir den Zeugenaufruf hier gerne auch nochmal. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes.
Und wo ihr eure Hinweise loswerden könnt, wenn ihr glaubt, dass ihr was beitragen könnt, das ist hier der Fall.
Sie können sich natürlich jederzeit an uns als Polizei Recklinghausen wenden, wenn Sie Hinweise haben, die uns in dem Fall Eva-Maria Pommer weiterhelfen können. Und ansonsten ist aber auch jede andere Polizeidienststelle verfügbar und auch da kann man seine Informationen melden. Das Ganze geht per Telefon, per E-Mail. Es gibt auch ein Hinweisportal, was extra eingerichtet wurde. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man uns Hinweise geben kann.
Bleibt natürlich noch die Frage, warum es eben keinen Treffer in irgendeiner Datenbank gegeben hat. Eine klare Begründung dafür gibt's nicht, weder von der Polizei in Recklinghausen noch vom Bundeskriminalamt. Ramona Hörst hat mir gesagt, dass Eva-Maria Pommer im Sommer 2004 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden ist, allerdings eben schon nachdem sie tot in den Niederlanden gefunden worden ist. Das heißt also, selbst wenn die Polizei in den Niederlanden in irgendeiner internationalen Datenbank nach der DNA dieser unbekannten Toten gesucht hätte, hätte es keinen Treffer geben können. Ganz einfach, weil der Vermisstenstatus da logischerweise eben noch nicht bekannt war. Es gibt eine Datenbank für vermisste und unbekannte Tote, die sogenannte Fermi-U-Tod. Die gibt's laut BKA seit 1992. Da hätte Eva-Maria Pommer also drinstehen sollen. Die Amtgleiche mit internationalen Datenbanken gibt es seit Anfang des Jahrtausends. Auf der Interpol-Seite ist da mal von 2002 und mal von 2004 die Rede. Woran diese unterschiedlichen Informationen liegen, kann ich nicht sagen. Die Möglichkeit, ein DNA-Profil zu rekonstruieren, nachdem der Verschwindensstatus eingetreten ist und das Ganze dann nachträglich in diese internationalen Datenbanken einzupflegen, diese Möglichkeit gibt es seit 2004.
Also halten wir nochmal fest. Diese Methode hat damals noch in den Kinderschuhen gesteckt, als Eva-Maria Pommer in Bottrop verschwunden ist, beziehungsweise in den Niederlanden gefunden worden ist. Es kann also sein, dass es damals zwar seit ein paar Monaten die Möglichkeit gab, die aber einfach noch nicht überall bekannt war.
Ja, genau. Also ich mache das vielleicht einfach mal an einem anderen Beispiel deutlich. Die iFamilia, das ist eine Datenbank, in der sich Angehörige von vermissten Menschen registrieren lassen können. Ihre DNA wird dann eben regelmäßig mit internationalen Datenbanken abgeglichen, in denen die DNA von unbekannten Toten eingespeichert ist. Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des Bundeskriminalamts hat mir das Prinzip einfach mal erklärt.
Dazu sind ein paar Hintergrundinfos zur iFamilia wichtig. Unsere Fermi-U-Tod und die vergleichbaren nationalen DNA-Datenbanken in circa 80 Ländern dieser Welt und die internationale DNA-Datenbank bei Lyon, die bieten alle die Möglichkeit, entweder authentische DNA von einem Vermissten und DNA von vermissenden Verwandten ersten Grades, also leibliche Eltern oder leibliche Kinder, auf der einen Seite, mit den authentischen DNA-Profilen unbekannter Toter abzugleichen. Und manchmal lag oder liegt eben kein authentisches DNA-Profil eines Vermissten oder ein DNA-Profil von einem Verwandten ersten Grades vor. Und genau diese Lücke ist erkannt worden, weil es gibt ja auch alte Vermisstenfälle, da hat man damals keinen DNA-Träger gesichert. Die Eltern sind verstorben und der Vermisste hatte vielleicht keine Kinder. Und da war es natürlich schwierig, auf der Ebene des DNA-Abgleichs an Material zu kommen. Und die iFamilia bei Interpol Lyon, die hat eben diese Lücke seit 3 Jahren, seit 2021 geschlossen.
Das ist in der Theorie natürlich wahnsinnig toll und hat auch wirklich schon dafür gesorgt, dass Menschen identifiziert worden sind, die zum Beispiel in Land A verschwunden sind und in Land B tot aufgefunden worden sind. Die Zahlen dazu sind allerdings noch relativ überschaubar. Selina, gib vielleicht einfach mal einen Tipp ab. International, wie viele Menschen könnten da identifiziert worden sein seit 2021?
Sind 5 Jahre, du hast gesagt, überschaubar. Ich hätte jetzt spontan gesagt 10, wenn ich ein bisschen optimistischer bin, 20?
Ja, damit liegst du gar nicht mal so verkehrt. Ich muss sagen, ich wäre deutlich drüber gewesen. Ich hätte gedacht, es sind mit Sicherheit 50 bis 100. Also deine Schätzung ist deutlich besser als meine. Das Bundeskriminalamt hat mir gesagt, dass im November 2024 insgesamt 18 Treffer dabei gewesen sind. 17 Länder waren beteiligt. Also das ist unterm Strich noch relativ wenig. Es hat aber im November 2024 auch 70 Prüffälle gegeben. Da lag das Ergebnis eben noch nicht vor. Das zeigt zumindest mal, dass durch die Kampagne Identify Me einfach deutlich mehr Datensätze eingestellt worden sind und dass dadurch natürlich auch deutlich mehr Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Was ist so eine Auffälligkeit? Eine Auffälligkeit kannst du dir im Prinzip vorstellen wie so ein Beinahe-Treffer. Also da stimmt die DNA der gefundenen Person mit der der noch lebenden Person fast überein. Und dann ist eben klar, dass da ganz offensichtlich ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Soweit so praktisch klar, das Problem an der Nummer ist, diese iFamilia ist offenbar einfach noch nicht bekannt genug. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit Angehörigen von Vermissten spreche und wenn ich die frage, ob sie in der iFamilia registriert sind, dann habe ich bisher immer, und ich meine immer, die Antwort Nein bekommen. Teilweise ist es sogar so gewesen, dass die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler bis dato nichts von dieser Datenbank wussten. Und klar ist natürlich auch, je näher man an der deutschen Grenze wohnt, desto sinnvoller ist das natürlich, ganz einfach, weil da grenzübergreifende Ermittlungen wahrscheinlicher sind als irgendwo, wenn man jetzt zum Beispiel aus Hessen kommt, sage ich einfach mal. Wobei da natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, dass in dieser Datenbank auch Inlandsfälle geklärt werden.
Mich überrascht gerade total, dass du sagst, dass Ermittler und Ermittlerinnen von dieser Datenbank teilweise noch nichts gehört haben. Bei Angehörigen, gut, das kann man sich ja noch erklären, aber dass zuständige Behörden davon kaum Kenntnis haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Kenntnis haben, das überrascht mich schon sehr, ne?
Da habe ich auch mal nachgefragt. Also, als ich das erste Mal beim BKA gewesen bin, 2023 ist das gewesen, da habe ich auch erst von dieser iFamilia erfahren. So, jetzt bin ich vor ein paar Wochen nochmal da gewesen und habe in einer anderen Sache mit dem BKA gesprochen und habe da nochmal nachgehakt. Ganz einfach, weil mir das im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass jedes Mal, wenn ich mit Angehörigen spreche, bekomme ich die Antwort nein. Fast jedes Mal, wenn ich mit Ermittlerinnen und Ermittlern spreche, bekomme ich die Antwort, was ist das denn überhaupt? Und da ist es ganz offensichtlich so, dass eben die Strukturen innerhalb der Polizei einfach, also die Information geht offensichtlich unterwegs verloren. Du musst dir das so vorstellen, das Bundeskriminalamt gibt diese Informationen raus und damit ist dann erstmal das jeweilige Landeskriminalamt für die Verteilung dieser Informationen zuständig. Die Polizeidienststellen vor Ort bekommen dann die Informationen von den Landeskriminalämtern. So ist es jedenfalls häufig. So. Und dieses stille Postspielen, das kannst du dir ja im Prinzip vorstellen. Also, wenn ich ganz vorne stehe, ich gebe Information A auf dem Wege stille Post in die Reihe durch. Am Ende kommt der Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, klar. Aber ganz offensichtlich geht die Information irgendwo unterwegs verloren. Das Bundeskriminalamt hat mir gesagt, das schaut man sich jetzt an und diese Information soll auf jeden Fall besser gestreut werden. Und das ist schon mal ein gutes, ein wichtiges Zeichen. Punkt.
Umso wichtiger, dass auch wir drüber sprechen. Soweit also ein paar Infos zur Kampagne Identify Me und zum Fall Eva Maria Pommer.
Es gibt natürlich noch deutlich mehr Fälle in dieser Kampagne. Selina hat es am Anfang angesprochen. Insgesamt sind es 47 Fälle gewesen. 6 davon sind mittlerweile geklärt. Das heißt auf der anderen Seite aber eben auch, dass 41 davon noch offen sind. Und klar, natürlich können wir nicht über alle sprechen, aber wir wollen zumindest mal ein paar davon thematisieren. Viel diskutiert ist natürlich momentan der Fall Diana S., besser bekannt als das Mainmädchen.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch gerne, zum Beispiel eure Fragen, Anregungen oder eure Gedanken zur Folge. Ihr findet uns auf Instagram, Tatsache True Crime Podcast heißen wir da. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und bis bald.
Bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.